Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Es begrüßt Sie heute Karl Nowak. Ich bin der wissenschaftliche Mitarbeiter von Nico Herting und heute im Interview mit Herrn Professor Römermann, Vorstand und Gründer der Römermann AG und außerdem Honorarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin. Ja, wir sitzen hier gerade in den Räumen des Deutschen Anwaltsvereins, denn heute hat das DAV-KI-Forum stattgefunden. Und da waren Sie auch Referent für das Thema Berufsrecht, inwiefern KI und das Berufsrecht zu vereinbaren sind. Außerdem haben Sie jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, ein Sachbuch, Don Quijote, zwischen Prompts und Paragraphen kämpfen Organe der Rechts- und Steuerrechtspflege gegen KI-Windmühlen. Ich finde es ein sehr interessanter Titel. Don Quijote kämpft gegen Windmühlen und stellt sich vor, es seien Riesen. Was sind die KI-Windmühlen? Was ist damit gemeint?
Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf und in dieser tollen Podcast-Reihe mit Ihnen diskutieren darf. Und heute war ja Nico Herting auch einer der Moderatoren der ganzen Veranstaltung und Organisatoren. Das war ganz großartig. Was sind die Windmühlen? Die Windmühlen sind im Grunde die großen Ängste von Anwälten, die meinen, kämpfen zu müssen, die sich bedroht fühlen auch, die sich vielleicht in ihrem Selbstverständnis, die fühlen, dass sie sich in ihrem Selbstverständnis verändern müssen und das aber scheuen ein Stück weit. Und die nehmen halt den Kampf auf gegen das, was da so kommt oder vielleicht schon da ist. Und mein lieber Co-Autor Götz Kümmerle, der eigentlich immer das Gegenteil von mir vertritt, und ich sind der Auffassung, das sind nur Windmühlen, gegen die gekämpft wird. Da gibt es natürlich auch hier und da reale Drohungen, aber in Wirklichkeit ist, glaube ich, der Abwehrkampf, der von vielen, den viele meinen, dass sie ihn führen müssten, ist, glaube ich, nicht die richtige Reaktion. Im Gegenteil, man verstellt sich ein bisschen den Blick davor, welche Chancen in dieser Entwicklung stecken.
Und eine Sache, die immer als Hürde wahrgenommen wird oder zumindest von vielen kommuniziert wird, ist das Berufsrecht. Und da haben Sie heute zu referiert. Also KI und Berufsrecht, ist das vereinbar? Also vor allen Dingen, wenn wir von KI sprechen, sprechen wir meistens von Sprachmodellen, also LM-Sprachmodelle und das Berufsrecht. Wenn wir das im Anwaltsalltag, in der Anwaltskanzlei, wenn wir diese Tools nutzen, ist das mit dem Berufsrecht zu vereinbaren?
Die kurze Antwort ist ja, ganz eindeutig. Nun ist Berufsrecht zu einem guten Teil Verhinderungsrecht tatsächlich, das muss man sagen. Ich bin jetzt 29 Jahre Anwalt und verstehe mich als Freiheitskämpfer. Insoweit nehme ich auch die Facetten der Abwehr im Berufsrecht sehr stark wahr und habe immer versucht und versuche weiterhin hier und da Lücken in die Mauer sozusagen zu brechen, da wo ich glaube, dass Beschränkungen falsch sind, fehlplatziert sind, die Anwaltschaft behindern, der Anwaltschaft schaden. Und dazu zählen natürlich oft Regelungen im Berufsrecht, die man interpretieren kann. Also wir haben heute gesprochen über die Schweigepflicht zum Beispiel. Die Verschwiegenheit ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt des Anwaltslebens. Aber ich habe versucht, den Blick mal von außen auf die Anwaltschaft zu richten und habe dazu eingeladen, darüber nachzudenken, was Mandanten dazu denken. Und ich glaube, für Mandanten ist das kein relevantes Auswahlkriterium, weil sie schlicht unterstellen, dass Anwälte sich damit auskennen und die Verschwiegenheit wahren. Und dann habe ich natürlich über Haftung gesprochen, dann habe ich über das Rechtsdienstleistungsgesetz gesprochen und über einen Gesetzesvorschlag, der gerade im Staat New York verfolgt wird und wo man auch die Rechtsberatung durch KI massiv eindämmen möchte. Das waren so Themen, die ich versucht habe, in einem kleinen Input da in die Runde zu geben heute.
Was war da die Hauptmotivation für das Gesetz in New York, KI einzudämmen?
Ja, die New Yorker haben in ihren Motiven sich auf einen Zeitungsartikel berufen und der wiederum geht auf einen Berufsverband der Psychologen zurück. Die Quintessenz daraus ist, wenn ich KI einsetze, dann möchte die KI mir gefallen. Die KI möchte gerne mich in der Kommunikation halten. Die KI möchte mich unterstützen. Die möchte gerne, dass ich zufrieden bin mit der KI. Und die KI meint, dass ich dann zufrieden bin, wenn ich von der KI das höre, was ich hören möchte. Das heißt, es gibt eine Tendenz, dass die KI dem Benutzer nach dem Munde redet. Und dieser Berufsverband der Psychologen in Amerika hat davor gewarnt, sich von KI beraten zu lassen. Ich habe also natürlich als erstes mal in Frage gestellt, ob das nur ein unabhängiger und objektiver Rat ist oder ob nicht auch Interessen des Berufsverbandes der Psychologen zu berücksichtigen sein könnten, die natürlich nicht ersetzt werden wollen, komplett durch die KI. Also dass die warnen, liegt ja ein Stück weit in der Luft. Und da sagen die Gesetzesverfasser, also es besteht die Gefahr dieses Bias, wie man so schön sagt, also dieser Verzerrung im Grunde. Die KI bestärkt mich im Zweifel und das kann ja falsch sein. Denn wenn ich als Laie auf der falschen Bahn unterwegs bin, mit meiner juristischen Auffassung, dann ist es ja genau falsch, mich darin zu bestärken. Also der gute Berater müsste ja sagen, Moment, ne, da gibt es in Wirklichkeit folgende Aspekte und das Gericht wird wie folgt das Ganze möglicherweise sehen und es gibt folgende Gegenargumente. Also der gute Anwalt, glaube ich, meine persönliche Auffassung dazu, ist erstmal der Sparring-Partner, der den Advocatus Diaboli einnimmt, der die Gegenposition einnimmt gegenüber dem Mandanten im Beratungsgespräch, um mal zu checken, um mal zu testen, wie stark ist dessen Argumentation überhaupt. Aber ist gerade nicht, dem Mandanten nach dem Munde zu reden. Und das ist die Motivation, wo die New Yorker sagen, ja, jetzt können wir mal KI verbieten, soweit die KI juristische Dienstleistungen anbietet. Und ich finde, das ist die falsche Schlussfolgerung. Wenn wir feststellen, es gibt einen Bias, nämlich dies nach dem Munde reden, müssen wir uns doch auch mal im Spiegel betrachten. Und wenn wir das schonungslos tun, dann werden wir feststellen, diesen Bias gibt's nicht erst seit der KI, sondern den siehst du eigentlich überall bei Anwälten. Ne? Wo immer Anwälte agieren, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die genau das machen. Der Mandant kommt und dann rätst du ihm eben nicht ab von der Klage, sondern du sagst, ja, das ist ja cool, also wir klagen jetzt mal 100.000 Euro ein. Und die Beratung ist grottenfalsch, weil in Wirklichkeit ist die Erfolgsaussicht fast null. Aber das ist das, was der Mandant hören will. Und der Mandant sagt, wow, das ist ein richtig super Anwalt, mit dem mache ich das, der macht das, der setzt das durch und so weiter. Und dann scheitert es möglicherweise nachher krachend. Also was ich meine ist, wir sollten der Versuchung widerstehen, dass wir an die KI Anforderungen stellen, die wir an uns selbst nicht stellen. Nämlich zum Beispiel, KI darf keinen Bias haben, dass wir aber einen Bias haben, daran soll sich nichts ändern. Und deswegen ist meines Erachtens, wenn man das gesetzlich anfassen will, dieses Thema, ist die Schlussfolgerung, wir müssen es kohärent machen. Entweder verbieten wir es KI und Mensch, nach dem Munde der Mandanten zu reden. Das wird bei der KI relativ einfach gehen. Man sagt der KI, liebe KI, berate objektiv, orientiere sich nicht an den Wünschen des Mandanten. Ob es bei uns Menschen in gleicher Weise geht, das wage ich zu bezweifeln. Da kommt irgendwer und sagt zu mir, du Volker, berate objektiv, berücksichtige nicht die Wünsche des Mandanten. Und wenn das bislang meine einzige Möglichkeit war, Mandanten zu akquirieren, dann glaube ich, kriegst du das aus deinem Kopf auch nicht rausgehämmert. Wer ein schlechter Berater ist, der bleibt das, glaube ich, auch dann, wenn man versucht, ihn zu belehren und ihn auf den Pfad der Tugend zurückzubringen. Und wenn man das feststellt, dann muss man sagen, so gibt das eigentlich Sinn, dass wir die KI verbieten und bei den Menschen lassen wir es voll laufen. Das gibt, glaube ich, ist, glaube ich, kein kohärentes System. Und da könnte man natürlich überlegen, ob man im Gesetz schreibt, so wenn du KI einsetzt, dann musst du das irgendwie objektiv machen. Gut, kann sein. Aber es ist eigentlich immer noch kein richtig kohärentes System. Ich glaube, dass man da eine Entscheidung treffen muss und vielleicht muss man auch der Realität ins Auge blicken, dass es immer mal Leute geben wird, die so beraten, den einfachen Weg wählen, nämlich das zu sagen, was der Mandant hören will. Das ist ja der einfache Weg erstmal. Und den Mandanten über Risiken und Gegenargumente und so gar nicht schonungslos aufklären. Ich erlebe manchmal sehr anstrengende Gespräche mit Mandanten, wenn ich im Grunde nur Gegenargumente aufzeige und sage so, da haben wir keine Chance und da wird es wahrscheinlich sehr schwierig und so weiter. Und der Mandant kommt aber und ist total überzeugt von seiner Sache. Da kann das sehr anstrengend sein. Und da gibt es die Mandanten, die sagen, das war ja ein blöder Anwalt, ich gehe jetzt zu einem anderen und der klagt das ein oder versucht es jedenfalls. Und dann gibt es die, die sagen, Römermann, danke für die schonungslose Sichtweise, die Sie hier geäußert haben. Wir lassen es sein. Also auch die Reaktion der Mandanten ist ja heterogen. Wir wissen es nicht. Manche sind dann zufrieden, manche sind unzufrieden. Aber ich meine, dann ein besseres Gewissen haben zu dürfen.
Okay, also so viel zu diesem Verbot auch in New York. Das Verbot im Übrigen, das ist dann nur für den Bundesstaat.
Ja, verrückt, ne? Also das also, gibt ja gar keinen Sinn, weil wir sind ja im Online-Bereich natürlich unterwegs. Ja. Also die Maschine steht ja nicht da in New York rum und so, sondern das wird ja alles online-basiert sein. Insoweit gibt das auch wenig Sinn. Das hat sich mir aus diesem Entwurf nicht erschlossen, wie die dieses räumliche Thema in den Griff kriegen wollen. Mhm. Dass es ja völlig egal ist, wo du sitzt, um dann eben online auf die Dienste zuzugreifen.
Wie nutzen Sie in Ihrer Kanzlei oder in Ihrer Gesellschaft Sprachmodelle?
Wir nutzen das tatsächlich viel und ziemlich intensiv. Man muss dann sagen, wir sind ein Unternehmen mit mehreren Gesellschaften. Es gibt die Römermann Rechtsanwälte AG, das ist eine Beratungsgesellschaft. Sie sitzt in Hamburg, hat Niederlassungen unter anderem in Hannover, in Berlin, an verschiedenen Orten. Die macht Beratung. Und dann gibt es die Römermann Insolvenzverwalter, Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, die macht Insolvenzverwaltung, Sachwaltung, also alles, was so vom Gericht kommt im Bereich Insolvenz. Und als KI begann, vor 3-4 Jahren, habe ich gesagt, wir müssen das so schnell wie möglich nutzen, was da drin steckt an Potenzial, um schneller zu werden und qualitativ besser zu werden. Ich glaube nach wie vor daran, dass das ein unglaubliches Potenzial birgt.
Können Sie das jetzt auch schon irgendwie, also macht sich das jetzt schon bemerkbar bei Ihnen, dass Sie sagen, okay, wir nehmen jetzt schon Effizienzgewinne wahr,
ganz klar.
Sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in vielleicht sogar qualitativer Hinsicht bei der Arbeit?
Sicher beides. Also ich habe damals, muss man fast schon sagen, vor ein paar Jahren, als das überhaupt anfing, gesagt, ich würde mir gerne mal die low-hanging fruits, ich würde gerne mal gucken, wo kannst du einsteigen, ohne dass das gleich zu Riesenverwerfungen führt und wo man erwarten kann, dass das aus dem Stand heraus das bringt. Und habe dann mein Team Insolvenzverwaltung versammelt und seitdem führen wir in der Insolvenzverwaltung KI sehr massiv ein. Das war erstmal über ein Jahr nur Durchsicht der Formulare, die wir so verwenden, also der Muster für Anschreiben, für Anträge, für alles Mögliche und kombiniert mit automatischem Auslesen der Gerichtsakte. Also typischerweise kriegt man so eine Gerichtsakte, so fängt so ein Insolvenzverfahren an. Und dann saß da normal jemand so 1,5 Stunden und hat das übertragen, manchmal richtig übertragen, manchmal mit Fehlern übertragen, wie das eben so ist. Und das haben wir sehr früh über KI gelöst. Einscannen, KI sortiert die Informationen und packt die ins System, was ganz gut schon von Anfang an eigentlich funktioniert hat. Und dann habe ich mir, deswegen war das ein Prozess, der deutlich über ein Jahr gedauert hat, wirklich jede einzelne Musterformulierung vorgenommen. Erstmal mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren, dann mit dem Unternehmensinsolvenzverfahren. Da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Standards. Und das war für mich natürlich die Möglichkeit, mir das mal anzugucken. Letztlich ist ja die Regel, die dahinter steht, die allgemeine bekannte. Wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, hast du einen schlechten digitalen Prozess. Und deswegen muss man halt alles angucken und alles verändern, um insgesamt Qualitätsgewinn und Beschleunigungsgewinn zu haben. Und deswegen habe ich mir von dem ersten Anschreiben an den Schuldner, an die Bank, an den Arbeitgeber, an den Vermieter und so weiter alles angeguckt. Und das war großartig, weil was ich da an Kraut- und Rübenformulierungen festgestellt habe, die ich ja über Jahre nicht mehr so richtig kritisch angeguckt habe, das war cool. Und ich will ein Beispiel vielleicht noch sagen, nämlich das erste Anschreiben an den Schuldner. Ich gucke mir das also mal mit kritischen Augen an, was da sehr häufig rausgeht bei uns. Und da habe ich gesagt, wow, lauter Paragraphen, Schachtelsätze, wie wir es als Juristen lieben. Und ich habe dann mein Team gefragt, wie schnell antworten denn die Schuldner da so typischerweise in Verbraucherinsolvenzverfahren? Da sagen die, naja, da müssen wir schon manchmal erinnern. Da sage ich, kein Wunder, ja, also ich hätte das Schreiben ja selbst nicht verstanden. Und dann haben wir das Musterschreiben mal in DeepL zum Beispiel gegeben, also in Sprachmodelle, wo du wählen kannst, akademische Sprache und einfache Sprache und noch irgendeine Sprache mit einfacher Sprache. Und dann ist da ein Mustertext rausgekommen, da waren jetzt keine Paragraphen mehr genannt und ich habe es verstanden. Und das hat zu einer deutlichen Erhöhung der Antwortquote sofort von Schuldnern geführt, weil die ein Schreiben haben, was wir als Juristen so verquast formuliert haben, dass es eben keiner so richtig versteht draußen. Und dann hast du halt den zugewanderten Friseur und so weiter. Also wir haben ja nicht nur deutsches Publikum, wir haben ein Publikum, das noch zusätzlich eine Sprachbarriere oft hat und eine Verständnisbarriere natürlich. Und das musst du ja versuchen, so niedrigschwellig, wie es irgendwie geht, hinzukriegen. Und das ist, da helfen solche Sprachmodelle unglaublich. Also es hat uns wahnsinnig verbessert und vieles standardisiert. Aus meinen Gutachten zum Beispiel, das habe ich auf das Wesentliche zugeschnitten, so ganz viele Romanpassagen rausgeschmissen. Und das ist für mich ein Genuss, wie effizient Gutachten, Berichte, Zwischenberichte an Gerichte lauten können. Und der Vergleich zu vorher ist wie Tag und Nacht.
Und das ist dann ja auch, also diese vielen Effizienzgewinne, von denen Sie gerade auch eben berichten, das führt dann natürlich auch auf der anderen Seite, auf der Mandantenseite dazu. Das haben wir heute auch schon unten im KI-Forum heute gehört, dass Mandanten teilweise nicht mehr die Vergütung bereit sind zu zahlen, klar, die sie sonst immer zu zahlen bereit waren. Sie beschreiben das in Ihrem Buch als eine Erosion innerhalb der Anwaltsvergütung. Ja. Wie denken Sie, wird sich da der Anwaltsmarkt verändern? Wird man weiterhin Stundenhonorare nehmen können oder wird es eher in Richtung ein Erfolg, der geschuldet ist?
Ja, also ich bin eh ein Fan des Erfolgshonorars, muss ich schon mal bekennen. Aber ich glaube, wir müssen den Markt als sehr heterogenen Markt wahrnehmen. Die Stundenhonorare, von denen Sie gerade sprechen, das ist natürlich in der Kanzlei, wo wir beide jetzt tätig sind, wie Herting oder bei uns, da wird viel auf Stundenbasis beraten. Und dann gibt es aber natürlich ganz andere Kanzleien, die verbraucherorientiert sind und die arbeiten mit dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Also die haben ja nicht Stunden. Und wir haben in dem ganzen wirtschaftsrechtlichen Bereich jahrzehntelang Mandanten dazu erzogen, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass die akzeptieren, dass wir für Rumsitzen bezahlt werden. Also wir sitzen da so rum und dann tickt die Uhr und dann sage ich zu dem Mandanten am Schluss, guck mal, da habe ich jetzt 78,5 Stunden abgerechnet. Dann sagt er, okay, zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Da sage ich, ja, also Ihr Projekt funktioniert nicht. Möchte der das bezahlen? Ja, also das müssen wir uns doch fragen. Und möchte ich das bezahlen? Also wenn ich ein Auto in Auftrag gebe und die bauen da an dem Auto rum und 3 Monate später steht da ein Auto, es hat aber nur 2 Reifen und fährt nicht. Und dann sagen die, guck mal hier, wir haben alles versucht, ne? Wir haben 890 Stunden darauf aufgewandt, kannst du mal den entsprechenden Preis entrichten. Und ich sage, das nützt mir nichts, ja, dass ich keine Lust habe, etwas zu bezahlen, was mir nichts nützt, was also kein irgendwie positives Ergebnis, kein Erfolg in diesem Sinne darstellt, ist doch völlig klar. Und ich bin sicher, dass jetzt eine Gegenbewegung eintreten muss in den Bereichen, die bislang von dem Stundenhonorar geprägt sind. Denn ich habe die Stunden nicht mehr. So, ich habe die einfach nicht mehr. Wenn ich bislang 10 Stunden für den Vertrag gebraucht habe, jetzt brauche ich mit KI 2 Stunden. Und was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, dass nicht Kollegen auf die Idee kommen, dann mal fiktiv 10 Stunden anzurechnen. Das heißt, der Umsatz bricht dramatisch ein. Und das bedeutet, dass ich in diesen Bereichen ja gar nicht mehr kostendeckend auf Stundenbasis arbeiten kann. Denn meine Miete ist immer noch die gleiche Miete. Ich decke das dann auf einmal mit 20% meines Umsatzes. Das geht ja gar nicht. Das heißt, ich glaube, wir müssen wieder umdrehen. Wir müssen dazu kommen, dem Mandanten den Wert der eigenen Tätigkeit bewusst zu machen. Und ich habe seit Jahrzehnten eine Gewohnheit, die vielleicht ein Stück weit darauf gerichtet ist, ohne dass es möglich gewesen wäre, wirklich Erfolgshonorar in großem Stil zu nehmen. Nämlich, wenn ich das Erstgespräch mit Mandanten mache, dann nehme ich mir unglaublich viel Zeit, 2 Stunden, 3 Stunden manchmal. Und dann sprechen wir und sprechen und sprechen. Und dann weiß ich einerseits, was ist der Sachverhalt, andererseits, was ist zu tun. Also wir definieren ganz genau, was ist die Leistung, die wir als Kanzlei für diesen Mandanten jetzt erbringen können. Und dann kommt das Thema Geld, ganz am Schluss. Und dann sage ich, was würden Sie denn gerne für unsere Tätigkeit bezahlen? Ganz oft mache ich das, ganz oft. Und dann gucken einen die Mandanten mit großen, kugelrunden Augen an und sagen, ja, also wissen wir jetzt auch nicht so genau und überlegen so. 1 Promille von denen sagt nichts. Und dann sage ich zu denen, naja, komm, hier, da haben wir folgende Leistungen definiert und so, das wollen Sie ja nicht, dafür nichts zahlen. Dann sagen die, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Herr Röhrmann, sagen Sie mal. Und der Effekt dieser Frage ist, dass der Mandant jedenfalls mal eine Minute lang in seinem Kopf die Frage bewegt, was ist mir die Leistung dieser Kanzlei wert? Ne? Was möchten Sie dafür bezahlen? Ist die Frage, die zur Wertschätzung, zur Wertermittlung sozusagen des Mandanten hinführt. Mandant denkt sich, was ist mir das wert? So, am Schluss kommen wir ja traditionell immer noch zu Stundensätzen. Aber ich glaube, wir werden davon zunehmend abrücken. Wir werden, glaube ich, eine weitere Separierung des Marktes haben. Wir werden die Verbrauchersachen und Arbeitsrecht und Verkehrsrecht und so weitestgehend mit KI abgewickelt über RVG vergütet bekommen. Dann rechnet sich das übrigens auch wieder phänomenal, wenn man das richtig aufstellt und das wirklich mit KI 80% macht und wenig humane Stunden reinpackt. Und dann gibt es so einen High-End-Bereich, der Datenschutzrecht, wäre es jetzt bei euch oder bei uns Berufsrecht oder Insolvenzrecht oder irgendwas, der immer noch, glaube ich, in diesem High-End-Bereich nach Stunden bezahlt wird und wo das auch Akzeptanz findet. Und ich glaube, dass wir als Anwälte aber mehr als bislang lernen müssen, uns den Wert der Arbeit klarzumachen. Dazu gibt es, wenn ich das noch sagen darf, gibt es ja so eine klassische Geschichte, die ist nicht von mir, wo ich bilde jetzt mal ein Beispiel, das ist das Original ist so ähnlich. Der Kreuzfahrttanker steht in Singapur und irgendwie springt der Motor nicht an und die Reederei holt sich 10 Experten und die versuchen da irgendwas, es funktioniert alles nicht. Und dann haben die noch einen Experten in petto und der sitzt in Peru auf dem Machu Picchu und dann sagen die, komm zu uns. Und dann kommt der dahin, guckt sich das an, holt seinen Schraubenzieher aus der Hosentasche, schraubt 1 Minute lang und der Motor springt an. Und dann stellt er ihnen 100.000 Euro in Rechnung. Und die sagen, was? Für diese Minute? Und er sagt, nicht für die Minute, sondern für die 20 Jahre vorher. Also, was kannst du für einen Wert erzielen durch deine Arbeit? Das hängt nicht von deiner akut darin investierten Zeit ab, sondern ist eine andere Wertbildung im Grunde.
Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist, da wurde auch heute viel drüber gesprochen, die Haftung. Also das hatte ja unten die Rechtsanwältin angesprochen, oder das war ihre Antwort. Dann will ich aber auch nur zur Hälfte haften. Ja. Was sagen Sie dazu? Also es hat sich heute viel um diese Haftungsfrage gedreht, aber am Ende ist es doch so, man benutzt doch Sprachmodelle in erster Linie nur als Werkzeug. Und am Ende,
solange wir besser sind,
checkt man, gut, aber
es wird immer Werkzeug man,
genau, man liest gegen, es ist der Mensch am Ende noch da, der es prüft.
Der es prüft.
Der es verwendet, der es kontextualisiert.
Der es verwendet, ja. Ob er es wirklich noch prüft. Also ich habe gelegentlich Diskussionen über die Zukunft der Richter. Und da will ich auch ein Beispiel zu sagen. Dieselgate. Beim Amtsgericht irgendwo flattern 5.000 total gleich oder Landgericht flattern 5.000 total gleichförmige Klagen ein, jede ist 170 Seiten dick. Der Richter setzt Olga ein. Olga, Oberlandesgerichtsassistent, ist die erste Software oder eine der ersten Softwares, die es in diesem Zusammenhang gab mit KI. Die wurde mal in Stuttgart insbesondere eingesetzt. Ich habe mir das angeguckt und dann ist da eine Richterin, die zeigt einem das freudestrahlend und sagt, guck mal, da geben wir den Sachverhalt rein, Olga gibt den Urteilsentwurf, aber der Mensch schaut natürlich am Schluss drauf, Zeile für Zeile. Und jetzt möchte ich einladen zu einem Blick in die Realität. Da ist dieser Mensch. Und dieser Mensch hat 30 Urteile von Olga gelesen, 30 Mal gesagt, boah, so schön habe ich das noch nie formuliert. Unterschreibt das 30 Mal, kriegt vom 31. Mal von Olga einen Urteilsentwurf. Wird der, während er durchs Fenster draußen die Leute mit dem Eis vorbeispazieren sieht, wird der Zeile für Zeile prüfen, wird er diese 170 Seiten lesen, wird er die Anlagen lesen, wird er die Erwiderung lesen, wird er sich viele, viele, viele Stunden mit dieser Sache beschäftigen, nur um dann das Ergebnis unverändert zu unterschreiben. Oder wird er sagen, komm, das war jetzt 30 Mal top, ich unterschreibe das. Und wenn das so wäre, ja, dass diese menschliche Komponente am Schluss manchmal wahr und manchmal nicht wahr ist, nicht realitätsgetreu einfach ist. Wenn das so wäre, dann ist ja die Frage, wozu brauchen wir den? Und ich meine, wir brauchen den in solchen Fällen gar nicht. Und deswegen plädiere ich für die nullte Instanz. Das ist die Instanz, die alleine mit KI gemacht wird. Und nur in dem Moment, wo eine der Parteien sagt, nee, das passt aber irgendwie nicht und so, dann haben die sozusagen einen außerordentlichen Rechtsbehelf, Widerspruch oder was auch immer. Und dann kommt es zu einem Richter, aber nicht im normalen Gang, weil das völlig überflüssig ist. Deswegen glaube ich, diese These, da guckt immer am Schluss ein Mensch und so, das ist so ein Bild, was gerne gezeichnet wird. Außerdem rettet uns das ja vor der Bedeutungslosigkeit. Insoweit hört man das ja auch gerne. Aber welche Funktion haben wir eigentlich, wenn die KI richtig gut ist in der Materie? Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, bleibt da nicht viel übrig. In vielen Materien. Ja, es gibt noch Materien, wo es anders ist. Ich glaube, der Markt ist heterogen. Aber ich glaube, es gibt Materien, wie zum Beispiel das Dieselgate. Da hätte von 100.000 Klagen 95.000 brauchte keiner mehr anzugucken, weil es einfach durchläuft.
Okay. Also verstehe ich Sie richtig, wenn Sie davon ausgehen, dass der Volljurist, der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin irgendwann überflüssig sein werden.
Nein, ich glaube, also Anwalt ist ja der schönste Beruf der Welt, ne? Völlig fraglos und wir werden auch nie überflüssig sein. Ich glaube nur, dass es nichts bringt, uns jetzt in der Illusion selbst zu gefallen, dass sich möglichst wenig ändern wird. Das haben wir heute auch zum Teil gehört. Eine Rechtsabteilung wird da gesagt, ja, wir haben eigentlich genauso viel zu tun, es wird nur irgendwie anders. Das halte ich für eine klare Illusion. Ich glaube, das erodiert in den Rechtsabteilungen. Und der Druck ist natürlich da, 0815 Sachen durch die KI zu machen. Das heißt nicht, dass so eine Rechtsabteilung abgeschafft wird. Nur die Tätigkeit ist natürlich deutlich geringer. Und was jetzt die Zukunft der Anwaltschaft angeht, ich bin ja der größte Verfechter der Anwaltschaft. Von daher nicht der größte, der überzeugteste Verfechter der Anwaltschaft. Ich bin deswegen sicher, dass es die Anwaltschaft weitergeben wird. Aber aus Nassim Nicholas Taleb's schwarzem Schwan kann man lernen, dass ja alle unsere Prognosen eigentlich falsch sind. Denn wenn ich gefragt werde, was ist deine Prognose für den Rechtsmarkt und so, was werde ich tun? Ich werde in die letzten 30 Jahre gucken und das, was ich so persönlich erlebt habe, was mein Erfahrungshorizont ist, das werde ich linear nach vorne weiterrechnen, weil ich gar nicht anders kann, als linear zu rechnen. Und dann kommt der schwarze Schwan und man sagt, oh, damit habe ich ja nicht gerechnet. Und mein Plädoyer wäre an der Stelle, dass wir uns nicht in eine Unmöglichkeit hinein überfordern, sondern dass wir sagen, gut, wenn ich das realistisch zur Kenntnis nehme, dann habe ich einen gewissen Betrachtungshorizont. Der ist 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, aber je weiter ich nach vorne gucke, desto unsicherer ist das. Ich würde also mir nicht zutrauen, und ich traue es ehrlich gesagt kaum jemandem zu, den man jetzt fragt und sagt, so, wo steht denn die Anwaltschaft in 15 Jahren? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kenne auch keinen, der es weiß. Ich glaube, wir müssen auf Sicht fahren, was das angeht. Und ich glaube, das haben viele Leute mit Corona, ich auch übrigens natürlich, mit Corona nochmal besonders gelernt. Aber wenn man eben da Talebs Kenntnisse mal auf sich wirken lässt, dann ist das einfach ein allgemeines Phänomen.
Ich möchte ganz zum Schluss noch mit Ihnen über ein anderes Thema sprechen, und zwar künstliche Intelligenz in der Ausbildung.
Ja.
Sie lernen ja auch als Professor an der Humboldt-Uni. Und wie denken Sie, muss sich die juristische Ausbildung verändern? Und wie nutzen Sie gerade da vielleicht sogar künstliche Intelligenz? Oder wie überlegen Sie, wie könnte man denn da mit Sprachmodellen die Studenten fordern?
Also die Ausbildung hat sich ja schon geändert in Wirklichkeit, auch wenn die Unis das nur zum Teil zur Kenntnis nehmen. Wir haben natürlich bei Hausarbeiten und anderem den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Kann ja gar nicht anders sein. Also wenn ich mir meine 11-jährigen Kinder angucke, die verwenden, vielleicht nicht immer offiziell, aber die setzen auch gelegentlich KI ein für deren schulische Hausarbeiten. Und es würde ja total überraschen, wenn jetzt bei Studenten diese Entwicklung völlig an denen vorbeigeht, sondern es ist doch völlig klar, dass alle schriftlichen Arbeiten, die rausgegeben werden, Hausarbeiten, Dissertationen, Habilschriften, dass die in kürzester Zeit obsolet sein werden, weil niemand weiß, wer hat es eigentlich geschrieben. Niemand wird das nachvollziehen können. Da gibt es dann übrigens Professoren, mit denen ich diskutiere, die auch an anderen Fakultäten, die sagen dann, Moment, aber Habilschriften, das ist eigentlich komplex und so. Ich glaube, das ist alles nur ein Übergangsphänomen. Ich glaube, dass die KI in der Lage sein wird, auch umfangreichere Schriften so gut zu erstellen, dass man es von dem menschlichen Produkt nicht mehr unterscheiden kann. Das heißt, das müsste im Grunde alles abgeschafft werden. Und aus meiner Sicht in Zukunft dürfte es nur noch mündliche Prüfungen geben.
Und vielleicht schriftliche Prüfungen, bei denen man einfach Sprachmodelle nutzt. Also, dass man, ne, wir nutzen ja gerade auch teilweise im ersten Examen noch nicht, aber im zweiten Examen dann Kommentare. Und dass man sagt, okay, dann schreibe ich die Klausur und nutze statt den Grünberger vielleicht Libra.
Ja, aber je besser die Dinger werden und je fehlerfreier die alle werden, desto geringer ist mein Anteil von dem, der zu prüfen ist. Und ich glaube, das wird sich in kürzester Zeit so dermaßen überholen, dass da kaum noch ein menschlicher Anteil festzustellen ist. Und da nützt es eigentlich nichts. Also ich glaube, dass alle Prüfungen nur noch mündlich sein.
Also klar, das Gutachten könnte ja komplett von Libra erstellt werden. Ne? Also, aber
oder auch gut.
Ne? Ja, gut. Ja, aber dass ich vielleicht einfach das prüfe, also dass man immer noch vielleicht einen Aufsatz schreiben muss oder irgendeine Frage beantworten muss.
Aber live vor dem Prüfer, weil sonst macht das auch die KI. Ne? Sonst macht das ja auch die KI. Also ich glaube, alles, was außerhalb der Uni unüberprüft stattfindet, wird wegfallen müssen. Weil man nichts mehr prüfen kann. Es wird nur noch mündliche Prüfungen geben.
Dann würde im Ergebnis auch nur das Prompting bewertet werden, wie gut prompt man, wie gut...
Und auch das Prompting, das hat man zu Anfang so als hohe Kunst angesehen. In Wirklichkeit promptest du ja jetzt, liebe KI, prompte mir mal zu folgendem Thema. Ja? Also die KI promptet ja schon selbst auch, wenn man die entsprechend anleitet. Also auch das Prompting ist keine höhere Kunst mehr, wenn ich die Vorgabe geben kann, dass die KI sich das selbst ausdenkt, auch das Prompting. Die faktische Problematik ist natürlich, dass die Fakultäten auf haufenweise mündliche Prüfungen überhaupt nicht ausgelegt sind, sodass meine weitere These, aber die ist mit niemandem abgestimmt und ich habe keine Ahnung, ob die zutrifft oder nicht, wie bei vielen der KI-Themen, ich unsicher bin, ob das, was ich sage, zutrifft oder nicht. Ich vermute, dass die KI haufenweise mündliche Prüfungen abnehmen wird bei Studenten und auch bewerten wird im Wesentlichen, weil die Lehrkörper werden es, glaube ich, nicht hinkriegen. Das ist das eine, was sich verändert. Das zweite Inhaltliche, was sich verändert, ist natürlich, dass es zunehmend sinnlos ist, Wissen aufzuhäufen. Ich habe dann die 9. Theorie zum Vorsatz im Strafrecht gelernt, qualvoll, 6 Jahre lang. Und dann komme ich raus und in die Praxis und will jetzt mal die Theorien aufzählen, mache einen Prompt und der Prompt kann es viel besser. Ja, wozu habe ich das dann 6 Jahre lang gelernt? Also ich glaube, dass dieses Anhäufen von Wissen im Grunde obsolet sein wird und zwar schon in relativ kurzer Zeit. Deswegen plädiere ich immer mal dafür, Latein zu studieren. Oder Mathematik. Oder irgendwas anderes Schönes. Aber Fachwissen anzuhäufen, ja, völlig sinnlos. Ne? Der kann sich von mir aus, damit wir uns auch noch Juristen nennen oder so, kann man ja sagen, okay, dann studiert er halt 2 Semester lang irgendwas und besucht natürlich meinen Kurs an der Humboldt-Uni Sommersemester Verträge verhandeln, weil der ist ja unersetzbar. Der ist wirklich unersetzbar, ja, da wird ja wirklich verhandelt. Also das kann die KI so nicht, kein reines Anhäufen von Wissen, sondern es ist ein Ausprobieren von Fertigkeiten. Das ist, glaube ich, noch so ein Restant. Das kann man, glaube ich, noch verteidigen. Oder so ein paar solcher Sachen, die kann man noch machen. Aber der Rest ist, glaube ich, obsolet. Deswegen könnte man ja so ein Studium machen, dann machst du eben 2 Jahre lang Latein, 1 Jahr Jura oder 2. Ich bin ja nicht dafür, Jura völlig aufzugeben, aber man muss doch irgendwann, wenn man reitet und sich nicht von der Stelle bewegt, mal nach unten gucken, ob der Gaul noch lebt. Ja, wenn man also feststellt, der ist schon längst tot, dann empfiehlt sich der vielleicht abzusteigen und zu sagen, ja, da müssen wir vielleicht neu strukturieren. Ich glaube übrigens nicht daran, dass die Fakultäten insgesamt in Deutschland in der Lage sind, das zeitnah wirklich umzugestalten, sondern die werden im Zweifel daran festhalten, was sie jetzt machen. Die werden daran scheitern, zu überprüfen, ob die Ergebnisse wirklich von den Studenten noch irgendwie menschlich gemacht oder beeinflusst werden, dann werden sie scheitern. Die Prüfungsergebnisse werden also zunehmend aussagelos, also sie werden ihrer Aussage entkernt. Da kriegt jemand 18 Punkte, super, aber keine Ahnung, ob er die Arbeit geschrieben hat. Ja, und dann, das ist natürlich auch eine Inflation der Bewertungen, weil die an Glaubwürdigkeit verlieren. Also ich glaube, die Unis müssen, und zwar zeitnah, nicht erst in 10 Jahren, sondern sehr zeitnah, müssen insgesamt ganz viel in Frage stellen. Aber ich glaube nicht, dass die Struktur der Universitäten, so wie sie ist, dazu angetan ist, das zu befördern.
Ich bin gerade am Überlegen, weil ich kann mir eigentlich sehr gut ein Prüfungsformat vorstellen, in dem man zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit, also Sie schreiben ja wahrscheinlich also auch regelmäßig Aufsätze, und wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Aufsatz sitze, dann nutzt man halt auch mal für Recherche, für vielleicht auch mal Zusammenfassungen, auch mal um einzelne Dinge auszuformulieren, Sprachmodelle, aber letztendlich das Produkt, was man schreibt, das ist ja immer noch, also das bin immer noch ich, ich formuliere es selber aus, die Quellenarbeit, all das, das mache ich selbst, und vielleicht bleiben wir immer noch bei, also eine wissenschaftliche Arbeit könnte ja ein hervorragendes Prüfungsformat sein, in dem man dann einfach natürlich ein Sprachmodell nutzen darf, das dann natürlich auch als Hilfsmittel angibt.
Aber das ist doch schon die im Auslaufen begriffene Methode. Denn die Recherche, die braucht kein Mensch mehr, wenn ich das Ergebnis direkt kriege. Also das ist ja auch mittelfristig der Tod der Kommentare übrigens. Was für jemanden, der, ich glaube an 8 Kommentaren oder so bin ich irgendwie beteiligt als Herausgeber, Autor, der auch eine schmerzhafte Erkenntnis ist. Ja. Aber was willst du denn mit Kommentaren?
Also jetzt. Aber wir brauchen ja immer noch, also wir brauchen doch immer noch menschliches Wissen. Das ist ja nur die, das ist doch die Grundlage letztendlich. Wir haben ja keine Superintelligenz, die über das Sprachmodell hinauswächst. Also letztendlich alles, was entsteht, ist letztendlich ja nur Wissen, das erschaffen wurde von Menschen.
Dem wage ich zu widersprechen. In der Mathematik zum Beispiel werden ja mehr und mehr Formeln von der KI selbst erstellt. Also das Wissen in der Mathematik wächst gerade in enormer Geschwindigkeit. Und zwar gerade, weil die Menschen nicht mehr so stark daran beteiligt sind. Und natürlich kommen wir zu so einer Super-KI, das ist richtig. Im juristischen Bereich.
Wir haben sie noch nicht. Das ist doch vielleicht, also ist das nicht noch ein super weiter Schritt? Ist es nicht wie ein fliegendes Auto, diese Superintelligenz?
Also, ich war vor 8 Wochen in Shenzhen und dort haben wir die Drohne gesehen, die das Auto zum Fliegen bringt. Ja, jetzt.
Okay, ja.
Nicht in 10 Jahren, sondern jetzt.
Ja.
Ich glaube, dass die Recherche dann entfällt, weil die Recherche ist im Grunde ein Zwischenschritt. Wenn ich mich irgendeiner Frage widme, dann im Moment mache ich das so, ich gehe das in meine Datenbank ein, sage, die Lösung zu dem, was mich gerade bewegt, könnte in § 43 Brao stehen, was mache ich also, ich gebe da einen § 43 Brao. So, und dann stehen da so ein paar Kommentare, sage ich, welchen Kommentar suche ich denn jetzt aus, und dann klicke ich da einen Kommentar an und gucke mir das Inhaltsverzeichnis an und mit dem Inhaltsverzeichnis gehe ich dann zu Randnummer 87a und dann lese ich das und sage, nee, das ist es eigentlich nicht. Und dann gebe ich zur Randnummer 92. Und das ist ja alles sehr mühsam. Ja? Also diese Recherche, dass man im Grunde erstmal die Grundlagen für die Lösung selbst zusammenrafft und dann erst überlegt, wie strukturiere ich das, wie mal, und dann kommt irgendwie Lösung. Ist doch viel aufwendiger, als wenn ich der KI sage, ich habe folgendes Problem, gib mir die Lösung. Ja, wen interessiert das denn, ob die aus dem Brau-Kommentar von Kleine Kosak oder von Römermann oder von Feurich oder von Braun oder von irgendwem das Ergebnis zieht? Das interessiert mich im Moment noch, weil ich die Glaubwürdigkeit des Ergebnisses daran messe, welche Autoren so ein Stück weit dahinter stehen. Aber wenn es mir letztlich aufs Ergebnis ankommt und ich in wenigen Jahren der KI so weit vertrauen kann, dass die einfach sehr gute Ergebnisse, also sehr treffende, sehr gut unterlegte, so will ich sagen. Wir haben vorhin auf dem Panel ja auch diskutiert, was ist eigentlich gut? Ne? Was ist eigentlich gut in der Juristerei? Du kannst immer 5 Meinungen vertreten. Mhm. Aus meiner Sicht ist gut in diesem Sinne die von maximal vielen Überlegungen unterlegte, insoweit also gut begründete Meinung, ne? Unabhängig von dem Ergebnis, zu dem die führt. Und wenn ich das Ergebnis bekomme, dann werden wir doch alle dazu neigen, eben nicht 28 Stunden lang zu recherchieren, in die Bibliothek zu gehen, das zu fotokopieren, also zu meiner Zeit wäre es eine Fotokopie gewesen, und dann sammeln wir, stellen zusammen und so weiter, sondern die KI liefert es mir schon. Und wenn das so ist, dann brauche ich die Kommentare nicht, weil die Kommentare im Grunde ja nur Rohmaterial zur Verfügung stellen. Die Kommentare sind mein Steinbruch, an dem ich mich gedanklich bediene. Wenn ich den Steinbruch nicht mehr brauche und nicht mehr einsetze, weil ich will das gar nicht zusammenstellen, das machen die Leute mit KI einfach so und springen direkt zum Ergebnis, dann wird es auch keine Autoren mehr geben, die sagen, ich setze mich hier Wochenende für Wochenende, Nacht für Nacht, Urlaub für Urlaub hin und schreibe 200 Seiten Kommentar, die dann entweder gar keiner mehr nutzt oder die KI nimmt sich die Ergebnisse raus, aber zitiert gar nicht, dass das von dem Römermann ist. Ja, ich mache doch das, weil ich sage, guck mal, da kannst du irgendwie Reputation, was auch immer, irgendwas drauf aufbauen. Das interessiert dann aber keinen mehr. Wenn das keinen mehr interessiert, gibt es auch keine Motivation mehr, dass Leute sich hinsetzen und Kommentare schreiben. Und dann ist die mittelfristige Frage, wenn die Kommentarliteratur stirbt, ja, wo ist dann noch die Basis im Grunde für solche Überlegungen? Und das werden wir sehen. Vielleicht entwickelt sich die KI dann ähnlich wie in der Mathematik aus sich heraus weiter in der Juristerei und vielleicht auch nicht. Das ist, liegt dann schon außerhalb des Scope meiner Betrachtung, die ich vorhin so als Schritt für Schritt versucht habe zu definieren.
Ja, ich finde eigentlich, dass gerade Tools wie Libra sehr publikationsanregend sind, weil ich eben interessante Fragen reinprompten kann. Ich kriege Ergebnisse, Recherche, eine Recherchegrundlage und dann habe ich eben darauf aufbauend eigene Überlegungen und fasse das in eigene Sätze und habe...
Warum eigentlich? Weil die besser sind?
Ja, ich hoffe doch. Das ist naiv,
ist,
oder?
Nein, das ist selbstbewusst und das ist ja auch in Ordnung, selbstbewusst zu sein.
Ja, also das ist ja letztendlich Wissenschaft.
Ja, dem jetzigen Stadium würde ich das auch noch zutrauen. Ob es in 5 Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Aber diese Wissenschaft brauchen wir beide, weil ihr macht dann da Datenschutzrecht und noch irgendwas Schönes. Aber braucht das auch der Tag ein, Tag aus die Kündigungsschutzklage macht? Und das ist halt eine Tätigkeit, wo du typischerweise nicht stundenlang in der Bibliothek recherchierst, wie lang ist die Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage, sondern da spielt sich vieles auf Sachverhaltsebene ab. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, als wenn die Marginalisierung von Menschen bei der juristischen Recherche ein Idealbild wäre, sondern ich möchte nur dafür werben, dass wir uns schonungslos mit diesen Fragen beschäftigen und nicht sozusagen die Kontinuitätserwartung und Hoffnung in den Vordergrund der Überlegungen stellen. Und dann sind wir überrascht, dass uns eines Tages keiner mehr braucht. Sondern ich glaube, wir müssen das zur Kenntnis nehmen, auch da, wo die Maschine besser ist.
Okay, ja, das ist ein spannendes Schlusswort. Wir müssen genau hinschauen, wo ist die Maschine oder beziehungsweise das Sprachmodell besser. Und sehr interessant, Sie sind da gar nicht skeptisch, Sie sind nicht skeptisch, Sie sind sehr offen und ja, glauben daran. Das finde ich auf jeden Fall, also ja, finde ich interessant. Danke, danke für das Gespräch.
Ich danke, das war total schön und habe mich sehr gefreut. Dankeschön.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.